bisschen Nirvana. Heute betrachten wir die zweite der fünf zentralen buddhistischen Ethikregeln, nämlich die Nichtgegebenes nicht zu nehmen. Viel Spaß dabei!
Ein bisschen Nirvana, die Special zu den fünf Shilas, zu den fünf Sittlichkeitsregeln. Wir wollen weitermachen. Heute Freddy wieder am Start. Wie geht's dir?
Hi, hi. Ja, bisschen müde. Es ist ein bisschen warm hier, aber ja. Ansonsten alles gut.
Ja. Mir geht's sehr gut. Ich hatte gerade einen schwarzen Kaffee. Das heißt, ich bin ready.
Den habe ich mir gekniffen, ja.
Und wir wollen heute über die zweite große Sittlichkeitsregel im Buddhismus sprechen. Und zwar geht es diesmal um Stehlen, beziehungsweise dass man nicht stehlen sollte. Mhm. Und dieses Du sollst nicht stehlen, das haben wir schon sicher in vielen Ausführungen, in vielen Kontexten immer wieder gehört, sei das in verschiedenen Religionen oder auch im Gesetzbuch steht natürlich klar geregelt, was passiert, wenn du jemandem etwas wegnimmst, was nicht dir gehört.
Genau.
Und wir wollen heute so ein bisschen wieder über den buddhistischen Kontext dieser Regel reden und müssen da aber natürlich erstmal einschränken, dass es ja so an sich gar nicht formuliert ist im Buddhismus, sondern dass es ja eigentlich darum geht, dass man nicht Gegebenes nicht nehmen soll.
Genau.
Kannst du kurz mal anscheinen, wo da der große Unterschied zum Stehlen ist, beziehungsweise warum es genau so formuliert ist?
Also ich denke mal, so, man muss ja immer gucken, ja, also in welchem Kontext vielleicht auch diese Sachen übersetzt wurden. Und Stehlen ist natürlich ein Begriff, den wir zum einen natürlich in der westlich-religiösen Konnotation schon finden, jetzt, also mit den 10 Geboten zum Beispiel im Christentum, in der Bibel. Zum einen und zum anderen aber natürlich auch in einem rechtlichen Zusammenhang. Ne? Diebstahl, Stehlen. Und ich vermute mal, dass man sich deshalb dafür entschieden hat, das so zu übersetzen, wobei die buddhistische Bedeutung, jetzt über die wir gerade sprechen, dass gar nicht darum geht, den Diebstahl zu vermeiden. Hm. Also auch, der ist da schon mit drin, aber dass es eigentlich viel weiter gefasst ist. Also dass wir eben, wie du es ja eben auch gesagt hast, die eigentliche Übersetzung, wenn man es korrekt übersetzen wollte, was aber dann ein bisschen klobig halt rüberkommt, wäre nicht Gegebenes zu nehmen oder etwas zu nehmen, was mir persönlich nicht gegeben wurde vorher vom Besitzer. Mhm. Dass da schon noch eine ganz andere Ebene eigentlich mit drin ist. Also es geht dann schon so weit, dass man natürlich auch überlegen muss, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 5 Euro auf der Straße finde, wenn ich die jetzt an mich nehme, zählt das jetzt schon? Also ist das noch okay oder ist es nicht okay? Ja, das ist schon ein Thema, da muss man schon, finde ich, auch sehr genau auch immer hingucken, weil eben durch diese Übersetzung mit dem Stehlen wir vielleicht auch so ein bisschen verleitet werden zu sagen, naja, ich habe ja also rechtlich war es ja kein Diebstahl, insofern war ja alles okay. Geht nicht um die Straftat, sondern es geht ja darum, dass wir an Potenzial in uns nähren. Also, also eine gewisse negative Energie sozusagen.
Die Geisteshaltung.
Die Geisteshaltung und den entsprechend damit einhergehenden Antrieb dann auch, dass wir den eben auch nicht nähern wollen. Und da, glaube ich, liegt so ein ganz großer Unterschied und so eine Stolperfall eigentlich. Mhm.
Weil der Fokus ja nicht daran liegt, nicht primär, also das gehört ja auch mal zum Teil des Karmas dazu, wem füge ich da Leid zu und wem nicht. Ja. Aber vielleicht beim Stehlen oder beim nicht gegebenen Nehmen geht es ja gar nicht dann primär mehr darum, nur zu schauen, oh, habe ich da jetzt was getan, was einer anderen Person direkt schadet, sondern es geht grundsätzlich eher so auch um die Vermeidung der Nährung der Gier, die ja eine der Geistesgifte ist, die zum Dukkha führen. Genau. Und was beim Buddhismus ja immer relativ klar rauskommt, ist ja eine sehr kosmische Anschauung der weltlichen Dinge. Also im Endeffekt könnte man ja auch nie wirklich sagen, mir gehört jetzt das, dir gehört jetzt das, weil im Endeffekt ist die Erde nun mal für die Menschen und Tiere gemacht und für die Pflanzen meinetwegen auch noch, für alle Lebewesen. Und es ist ja sehr weltlich, menschlich gedacht, bestimmte Besitzesverhältnisse zu definieren. Und ich denke, der Buddhismus fasst das ja viel weiter und würde ja gar nicht großartig wahrscheinlich primär unterscheiden, das gehört dieser Person, das gehört dieser Person, sondern grundsätzlich wurde dir das angeboten und inwiefern wurde dir das angeboten. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich nur noch das nehmen soll, was mir gegeben wird, und ich jetzt beispielsweise bei dir mir die Hände wasche, so, dann nehme ich dir ja eigentlich Wasser weg. Ja. So, muss ich dich da fragen nach dem Buddhismus?
Also, ich sag mal so, was wichtig ist, und ich glaube, da widerspreche ich dir jetzt vielleicht ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, ist, dass so Besitzverhältnisse schon eine Rolle spielen. Mhm. Ja, also so ganz konventionelle weltliche Besitzverhältnisse spielen gerade hier eine ganz wichtige Rolle eigentlich, weil letztendlich, wenn jemand anderes sagt oder davon ausgeht, dass Sache X, also meinetwegen jetzt mein Wasser, Wasserhahn, gehört mir, dann grundsätzlich kann mir das weggenommen werden. Jetzt muss man natürlich überlegen, okay, wo ziehe ich jetzt die Grenze? Ja, wir haben jetzt, wenn wir mal an die politische Situation uns erinnern, ne, mit einem Krieg in Europa, da hat auch ein Mann gesagt, okay, das Land gehört mir, das hole ich mir jetzt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ihm, ne, dass Herrn Putin die ganze Ukraine gehört, nur weil er sie haben will. Ja? Ja. Und also da muss man schon dann auch auf die Konvention gucken und auch auf durchaus auch auf lokale Traditionen. Das ist auch durchaus wichtig an dem Punkt, das auch vor so einem Hintergrund zu interpretieren. Und wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, wo man so ein so ein kommunales System hat, wo vielleicht Sachen einfach nicht so sehr einer Person gehören, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Jetzt, wir leben in einer Gesellschaft, wo natürlich Besitzverhältnisse sehr strikt eigentlich auch geregelt sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Gemeinschaftsgüter, wenn ich jetzt Nahverkehr angucke, wo ich dann der Allgemeinheit eher was wegnehmen würde, wenn ich mich nicht dran halte. Mit dem Wasser zum Beispiel würde ich mal sagen, ist das aber auch eine Konvention. Wenn du jetzt zu mir kommst und ich dich reinlasse, dann zählt natürlich da irgendwo auch mit dazu, dass so gewisse Geflogenheiten
auf Toilette gehen.
Gerade jetzt, Corona-Zeit, die wir ja lange Zeit hatten, hat ja auch bei vielen nochmal zu so einem Nachdenken geführt, wasche ich mir eigentlich die Hände, wenn ich irgendwo reinkomme. Und ich denke, das würde dann schon unter Gastfreundschaft und sowas alles fallen. Und in dem Fall würde ich jetzt gar keinen Besitzanspruch auf dieses Wasser erheben, weil für mich natürlich auch feststeht, wenn jemand zu mir zu Besuch kommt, dann soll der natürlich sich auch irgendwo wohlfühlen. Ja. wenn du jetzt zu mir kommst und anstatt dir Wasser zu nehmen, mein Waschbecken abbaust und damit nach Hause gehst, siehst vielleicht nochmal anders aus. Ja? Also das ist so, da muss man vielleicht, also ich glaube, diese Regel ist, und wir werden auch mindestens zu einer noch kommen, wo das auch nochmal eine große Rolle spielt, diese ganz weltlich gedachten Konventionen spielen hier eine große Rolle, sind ganz wichtig, weil man eben doch gucken muss, was ist legal, was ist nicht legal. Ja, also wir können ja zum Beispiel mal so in die Steuerhinterziehung schauen. Ne? Man liest ja dann gerne mal, naja, ist ja ein opferloses Verbrechen, ne? Was ja nicht stimmt.
Das nicht stimmt.
Ne? Denn ich habe ja eben schon so Gemeinschaftsgüter angesprochen, Nahverkehr, Schulen, Rettungswesen, Gesundheitsversorgung, das wird ja alles irgendwoher finanziert. Das heißt, klar, wenn ich jetzt Millionär bin und eine große Firma habe, die vielleicht auch noch Millionen einnimmt jedes Jahr und ich zweige da Steuern ab und versuche da Sachen zu verschleiern, dann gibt es natürlich nicht die eine Person, wo ich sagen kann, okay, Person X fehlt das Geld jetzt, aber insgesamt der Gemeinschaft nehme ich dann schon was weg und das zählt dann auch mit rein. Also das würde auch mit unter dieses Stehlen tatsächlich fallen. Ja, also ist auch was in Kommentaren zu dieser Regel auch immer wieder genannt wird. Also auch Steuerhinterziehung, weil auch vor 200.000 Jahren gab es natürlich auch irgendwie in irgendeiner Form ein Abgabensystem, auch wenn man das vielleicht anders genannt hat. Ja, aber das gab es dann, das würde auch mit dazu zählen. Ne? Und wenn ich in einem Land lebe, wo die Regel ist, ich muss auf bestimmte Sachen Steuern zahlen, dann kann ich nicht guten Gewissens entscheiden, tue ich nicht, und davon ausgehen, dass ich diese Regel dabei einhalte. Ne? Also da muss ich dann schon gucken, also da spielt schon ganz groß auch eine Rolle, wo befinde ich mich gerade und wie sind die lokalen Regeln und auch die lokalen Gesetze tatsächlich. Ja.
Und mit buddhistischen Begriffen gesprochen, geht es ja also doch schon wirklich stark darum, natürlich direkt das Leid zu vermeiden, indem ich halt mich zurücknehme und halt der Gesellschaft oder einer einzelnen Person nicht schade. Würdest du mir aber trotzdem zustimmen? Also was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass die Besitzesverhältnisse vielleicht gar nicht so eine primäre Rolle spielen, dass diese fünf Schilas sich ja eigentlich immer, gerade jetzt ne, diese Regel, sich erstmal darauf bezieht, auf den Nehmenden. Das heißt,
genau.
Was macht das mit mir als Nehmender, wenn ich etwas nehme, was mir nicht gegeben wurde, dass darauf der Fokus gelegt wird, weil du hast es ja jetzt schon erwähnt, dass ich meine Geisteshaltung vergifte, indem ich sowas immer und immer wieder mache. Das genau. heißt, für mich liegt der Fokus schon, vielleicht lese ich das auch einfach nur für mich persönlich gerade so, sehr darauf, was macht es mit dir, wenn du in jeglichen Situationen darauf achtest, halt ist mir das jetzt wirklich, also darf ich das jetzt wirklich an mich nehmen? Darf ich jetzt wirklich in dieser Situation entscheiden, dass ich mir da was nehmen kann? In jeglicher Form.
Ja.
Und für mich ist diese Regel so interessant, weil ja eben jetzt du und ich würden wahrscheinlich sagen, naja, natürlich klauen wir nicht. So, ich gehe ja nicht in den Laden und nehme mir was mir nicht gehört.
Genau.
Das mache ich nicht. Mein Führungszeugnis ist total leer. Ich schwöre.
Das könnte aber auch sein, wenn du klaust.
Ja, siehst du? Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt ein bisschen tiefer gehe in diese Regel und mich mal versuche, so ein bisschen zu reflektieren, dann werde ich wahrscheinlich am Tag mehrere Situationen haben, wo ich mir Dinge vielleicht rausnehme, wo ich vielleicht vorher hätte fragen sollen. Und das gibt es ja immer wieder. Und das gibt es gerade in Situationen, wo man vielleicht selber ein bisschen unbewusster durchs Leben geht. Ich finde diese Regel so wichtig, weil sie nochmal so ein bisschen den Spiegel vorhält. In welchen Situationen schadest du vielleicht jemandem oder schadest noch nicht mal Leuten, aber speist deine Gier in einer Art und Weise so, dass du vielleicht in Zukunft doch jemanden schaden könntest.
Ja.
Ob das in diesem Leben ist oder im nächsten.
Genau. Ja, genau. Das ist ja immer so diese mehreren Ebenen, was wir ja auch letztes Mal, also vor 2 Wochen auch schon gesehen haben, ne? Dass Buddha natürlich eine Regel aufstellt, von der er sagt, wenn du dich daran hältst, wird das für dich positive Auswirkungen haben. Und damit letztendlich ja auch so dieses Schaden, na, das hatten wir beim Töten auch, das ist ein maximaler Schaden eigentlich, den ich jemand anders auf dieses Leben gesprochen zufüge dabei. Beim Stehlen natürlich auch, wenn ich was nehme, von dem jemand anders davon ausgeht, dass es ihm oder ihr gehört und vielleicht auch nach den Gepflogenheiten zu Recht davon ausgeht und ich eigne mir das an, ist natürlich auch ein Schaden da. Und das ist letztendlich mal so die, ja, wenn ich mir so einen Eisberg vorstelle, vielleicht so die sichtbare Ebene über dem Wasser und das, was da drunter liegt, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Da würde ich dir absolut recht geben. Ja. Das ist der ultimative, vielleicht nicht der ganz ultimative Zweck, weil der ist ja letztendlich Befreiung zu erlangen, aber das ist der Zweck, der mich dazu befähigt, am Ende dorthin zu kommen, dass ich also meine Verblendungen, in dem Fall zum Beispiel Habgier, dass ich die schwäche, indem ich solchen Impulsen, die ich vielleicht habe, die auch aus buddhistischer Sicht ja eine Reflexion meines oder eine Fortführung meines vergangenen Karmas sind, dass ich also in der Vergangenheit dadurch, dass ich mir Sachen angeeignet habe, vielleicht auch wieder recht, wenn ich nicht Gegebenes genommen habe, habe ich heute vielleicht eine Neigung dazu, dass ich denke, ach, ich würde mir das jetzt doch gerne mal einstecken, was ich da sehe, dass ich da quasi so diesen Kreislauf quasi unterbreche und dann sage, okay, nee, stopp, ich zügel mich jetzt. Und darum geht es ja letztendlich. Ne? Diese Regeln sind dafür da, dass ich mich selber ein Stück weit zügle. Und wir haben ja auch vor 2 Wochen schon gesehen, dass eigentlich diese Regeln gar nicht da anfangen, wo sie dann übertreten werden, sondern ja schon deutlich früher. Ja, also wenn ich in den Laden gehe und sehe dort ein paar Schuhe und ich kann mir die nicht leisten und ich möchte die aber unbedingt haben, dann ist quasi der erste Schritt jetzt schon da. Ne? Das, was mich dann irgendwann vielleicht dazu führen wird, dass ich sage, okay, ich gehe da jetzt hin und ich versuche die mir einfach mal mitzunehmen.
Ja.
Hätte ich diesen Drang gar nicht, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Was aber auch nicht heißt, wenn ich den Drang habe, dass ich es dann wirklich tun werde. Ja, aber das ist so ein Schritt, wo ich mich eben durch die Schulung in diesen Ethikregeln auch trainieren kann, soll und auch will, wenn ich mich darauf einlasse, eben dort zu sagen, okay, ich bin achtsam, ich erkenne, dass hier Gefahren lauern und ich nehme mich ein Stück weit zurück und sage, okay, wie auch immer ich das dann praktisch handhabe, aber ich gebe dem nicht nach, ich versuche da jetzt nicht drauf einzugehen.
Und du hattest im Vorlauf zu dieser Folge, in der Vorbesprechung schon mal das Thema Schnäppchen auch erwähnt. Ich finde das sehr eindrucksvoll, Weil auch hier würde man ja erstmal direkt sagen, gut, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, finde ein Schnäppchen, die werden ihre Ware los, ich bekomme etwas für einen günstigeren Preis, Win-Win-Situation, wir gehen alle total glücklich aus der Situation heraus.
Ja.
Und trotzdem haben wir dort wieder eine Situation, wo doch der, ich sag mal, das Geistesgift, das vielleicht, der vielleicht Gier, könnte man in der Situation vielleicht schon sagen,
ja,
genährt wird und insofern natürlich mich primed, in meiner Zukunft weiterhin auf solche Deals zu schauen und vielleicht auch in anderen Situationen häufig meine Gier freien Lauf zu lassen.
Mhm.
Gleichzeitig müsste man ja vielleicht aber auch dann kontextabhängig gucken, fehlt mir vielleicht das Geld für
ja,
Dinge, die teurer sind, die nicht gerade als Schnäppchen ausgeschrieben sind. Und ich denke, was da bestimmt wieder eine große Rolle spielt, und das hat sie ja auch vor 2 Wochen schon beim Töten, ist der Grad des Bewusstseins über meine Taten.
Ja.
Und natürlich die Situation an sich. Ich würde jetzt nochmal ganz fundamental aufs Stehlen an sich gucken, also wirklich etwas wegnehmen.
Ja.
Macht der Buddhismus auch Unterschiede zu den Kontexten, warum ich etwas stehle? Also ich sag mal, ich bin eine Person, laufe an einen Apfelbaum vorbei, der ist im Garten meines Nachbarns und ich nehme mir einen Apfel. Oder eine Person, die sich partout nicht zu essen leisten kann, an diesen Apfelbaum vorbeigeht und sich auch einen Apfel schnappt. Wird da ein Unterschied gemacht zur Tat?
Also auf, wenn wir jetzt diese Regeln, also die Schilas uns anschauen, dann nicht. Na, weil da ist ganz klar, nichts nehmen.
Ja.
Punkt. Wenn ich jetzt vom karmischen Standpunkt und nicht von, also jetzt, ja, immer gesetzt der Fall, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwelche Schilas einhalten möchte, dann muss man gucken, na, dann gibt es viele Faktoren, die darauf einspielen, die da reinspielen. Also auch die Stärke meines Geistesgiftes, was mich dazu verleitet am Ende, mag auch nochmal anders sein oder einen Ausschlag geben. Aber grundsätzlich ist es im Buddhismus auch immer so, dass wir sehen müssen, Karma ist letztendlich aus buddhistischer Sicht so eine Art wie ein Naturgesetz.
Mhm.
Ja, ich tue etwas und es hat eine Auswirkung.
Mhm.
Es gibt viele Faktoren, die reinspielen und die sind oft versteckt und ich kann sie nicht erkennen, aber es ist eine Gesetzmäßigkeit da. Die trifft zu, ob der Besitzer dessen, was ich dort stehle, also des Apfelbaums jetzt, versteht, warum ich es mache oder nicht, ist dann eine andere Sache.
Mhm.
Das hilft dann vielleicht dadurch, dass ich gar nicht so viel Leid zufüge demjenigen, weil der sagt, ist okay, dir geht es nicht gut, nimm halt.
Ja.
Der vielleicht so auch nachträglich das dann nochmal rechtfertigt, aber gehandelt habe ich ja vorher dann schon.
Ja.
Ja. Das heißt, aus buddhistischer Sicht wäre es immer gut, nachzufragen. Auf der gleichen Ebene, und das ist auch immer nochmal wichtig, findet aber auch keine Verurteilung statt, denn der Buddhismus, Buddha, lehrt Mitgefühl. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der leidet, dann sollte ich immer versuchen, das Leid auch, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, sollte ich versuchen, dieses Leid auch irgendwie zu schmälern in dem Fall und abzufedern und vielleicht dann auch sagen, okay, komm, du hast mir gerade einen Apfel geklaut, ich gebe dir noch eine Stulle dazu oder so. Also das muss man auch vergessen, weil dieser richtende Charakter, den wir so aus unserer Tradition hier im Westen kennen, der ist halt auch in dem Fall nicht da. Gerade beim Apfelbaum muss man aber auch sehen, dass es auch Rechtsprechung gibt in Deutschland. Wenn dieser Zweig in meinen Garten hängt, dann darf ich den sehr wohl ahnden. Und dann würde ich sagen, ist die Schiele auch nicht gebrochen, weil das lokale Recht wieder mir sagt, in dem Fall ist es aber okay.
Mhm.
Aber das hängt ja rüber, es nimmt ja meinen Platz weg.
Ja.
So, also da muss man gucken, das mag dann in dem Fall vielleicht auch okay sein, weil eben, wie ich hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die lokalen Gegebenheiten, Gesetze, die spielen durchaus eine Rolle dabei.
Ja.
Auch wenn sie nicht ausschlaggebend sind. Aber
wäre nicht trotzdem ein interessantes Beispiel, wäre nicht dieses Pochen auf dieses Gesetz wieder etwas, was karmisch eine Auswirkung hat, weil du würdest ja dann schon sagen, na klar habe ich einen Apfel von dir genommen, weil der Baum, der ragt ja rüber in meinen Garten beispielsweise. Das wäre ja trotzdem eine Art von, also du hättest ja auch einfach nicht fragen können, darf ich mir einen Apfel nehmen? Oder du hättest einfach sagen können, ich brauche den Apfel nicht.
Ja.
Ja? Also da finde ich das ganz interessant, dass du sagst, man hat diese kulturelle Prägung und die ist total wichtig in der, ich meine im Endeffekt, wir sitzen hier und sind ja nicht die Richter für absolut, die Auswirkungen des Brechens dieser Schilas. Insofern ist das ja sowieso nur eine theoretische Unterhaltung, die wir hier führen, aber
genau.
Es ist halt interessant, sich dann natürlich mal Gedanken zu machen, wie kann das dann jetzt ethisch einfach gewertet werden? Weil diese fünf Schilas sind ja nun mal Teil der Ethik und insofern ja wirklich auch eine Art Kompass durchs genau. Leben und durch den Alltag zu gehen, gerade als Laien natürlich, wo du immer wieder auf solche Situationen treffen wirst, wo es nicht die eine richtige Antwort gibt. Mhm. Also wie würdest du diese Situation bewerten, dass du dann in der Situation sagst, natürlich durfte ich das machen, ich konnte mir das einfach nehmen, denn das steht so im Gesetzbuch.
Ja, na, letztendlich ist das auch wieder so ein Schritt, ja, der dann zu was anderem führt. Ja? Wenn, vielleicht ist es okay, ne? Also in Deutschland hier, wenn von meiner Nachbarin was über meinen Zaun rüberhängt, dann ist es total okay, wenn ich mir davon was abnehme. Das ist in Ordnung. Aber ich gebe dir absolut recht, macht natürlich Sinn, vielleicht das auch mal anzusprechen. Ja, wir haben die Absprache zum Beispiel, ja? Auch wenn wir die nicht brauchen, weil das ist halt geregelt und trotzdem, aber fürs Zusammenleben macht es natürlich total Sinn zu sagen, hey, pass auf, übrigens, ich sehe, dass mein Busch darüber wächst, stört's dich? Nein, okay, dann kannst du aber trotzdem dir auch gern was abnehmen wenigstens. Ja? Warum nicht? Das kann man ja regeln. Denn in dem Fall, was ja dann passiert, wenn ich in so einen Streit gerate, dann ist ja auch wieder eine Schadenssituation da. Ne? Und dann bin ich vielleicht gar nicht in dem Moment im Bereich der Verpflichtung, die ich genommen habe, im Sinne von Ethikregeln von Chinas. Aber ich bin trotzdem wieder in einer karmisch problematischen Situation, weil ich natürlich in einer Streitsituation bin. Und das, wir erinnern uns nochmal vielleicht an diese Geschichte beim letzten Mal mit dem Mönch in der Höhle. Ne? Also da führt dann quasi das Alkoholtrinken führt dann zum Bruch des Zölibats und zum Schlachten der Ziege. Mhm. Also das sind schon Sachen, da muss man immer auch sehr gut nochmal drauf achten, was dann so vor sich geht. Vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen, die Regeln, die Buddha vorgeschlagen hat, die sind das absolute Minimum. Ja, das heißt nicht, dass wir uns da jetzt zurücklehnen können und sagen, top, wenn man die perfekt einhalten würde, dann sagt Buddha ganz klar, dann macht man einen ganz großen Schritt Richtung, in dem Fall Nirvana. Mhm. Ja, man wird es vielleicht nicht erreichen gleich, aber man macht einen großen Schritt dahin. Aber dazu zählt halt auch natürlich, dass eben letztendlich, wenn man, na, man kann sich vielleicht so vorstellen, wenn man so einen Kieselstein in einen Teich wirft, dann bilden sich ja so Ripple Waves, sich ausbreitende Wellen. Ja. Und so kann man sich eigentlich auch diese Regeln vorstellen. Da, wo der Stein reinfällt, das ist quasi diese eine Regel, nichts nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Und da gibt es aber ganz viele Kreise drumherum und mit jedem Kreis gehe ich quasi einen Schritt näher ran an das Hauptproblem dann letztendlich. Ja. Ne? Und da bei der Schnäppchenjagd, Glücksspiel, all solchen Dingen, das sind Sachen, die sind die brechen jetzt nicht diese Regel.
Mhm. Ja, ich verstehe es.
Aber sie fördern so ein so eine Geisteshaltung in mir, die dann vielleicht auch irgendwann dazu kommt, dass ich sage, ja, komm. Ja, also so quasi.
Da kann ich es mal machen.
Ja, genau. Oder, ja. Ja, das, bisher hat es ja funktioniert. Den nächsten Schritt nehme
oder
ich
du auch hast, noch. Du hast auch über die Vorbildsfunktion geredet. Dass wir im Buddhismus versuchen, auch Vorbild für die anderen Personen sein können, die entweder dem Buddhismus folgen oder eben auch nicht.
Genau.
Und vielleicht ist ja auch dann meine Haltung zu irgendwelchen Dingen Anlass dazu, dass andere Leute sich daran Beispiel nehmen und vielleicht das aber auch noch erweitern und die dann vielleicht auch mal klauen. Ja. Also du weißt ja nicht, was das für Auswirkungen hat auf den ganzen Kosmos. Und trotzdem, also ich finde, verstehe ich das dann richtig, dass wenn wir jetzt mal von dem natürlich Extremziel jetzt erstmal ausgehen, das Nirvana zu erreichen, müsste ich dann wirklich beim Kieselstein sein, der ursprünglich ins Wasser?
Genau, das ist genau die.
Weil dann stelle ich mir zum Beispiel auch die Frage, ich habe jetzt ein Handy vor mir und hier sind teilweise Metalle verbaut, die das ist ja bekannt, die auf auch Kinderarbeit zurückgreifen, auf Ressourcendiebstahl zurückgreifen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt ins Nirvana eintreten wollen würde, dann müsste ich auch auf solche Dinge natürlich in Zukunft verzichten? Oder wie sieht es da aus?
Also um Nirvana zu erreichen, müssen wir zuallererst Entsagung entwickeln. Also Entsagung ist der Wunsch, Samsara wirklich zu verlassen.
Ja.
Und das Wort Entsagung wurde ja auch deshalb gewählt, weil damit einhergeht, das Ziel ist, dass was auch immer es gibt in der Welt, ich kann durchaus schöne Sachen, ein tolles Handy kann ich durchaus wertschätzen, aber es ist nichts, wo mein Herz jetzt mehr dran hängt. ich hab's oder ich hab's nicht.
Ja.
Ja, und das, da soll ich eigentlich hinkommen. Ne? Und diese Regeln, über die wir sprechen, sind ja Teil der Pratimoksha-Regeln, also der Regeln zur eigenen Befreiung oder zur individuellen Befreiung, also für mich selber. Mhm. Und dort will ich mich hinbewegen. Und dadurch, dass ich mich jetzt zügle, versuche ich genau dort hinzukommen. Aber definitiv, alles, was wir so haben, was wir kaufen, da weiß ich natürlich nie genau, wo kommt es her. Und es gibt durchaus auch Aussagen vom Buddha, der sagt, wenn du einen Pullover anziehst, dann sammelst du auch einen Teil des Karmas an, was der angesammelt hat, der das Schaf geschert hat oder geschoren hat und quasi damit angesammelt hat, dass er da vielleicht Läuse totgeschoren hat, ohne die zu sehen. Aber es ist trotzdem eine Handlung, die ausgeführt wurde. Und ein Teil bleibt bei mir auch hängen. Natürlich habe ich die Läuse aber nicht getötet oder ich habe in dem Fall jetzt hier nicht die seltenen Erden irgendwie ausbeuterisch an mich gebracht. Aber ja, wieder da ist wieder dieser Ripple-Effekt dann da. Ja, irgendwie fällt das natürlich auch ein Stück weit auf mich zurück. Das ist das Problem in Samsara. Deshalb sagt Buddha, wir formulieren relativ enge, also oder relativ klar formulierte Regeln, weil das ist was, das kann ich kontrollieren.
Ja.
Ob ich jetzt etwas, von dem du, also wenn ich dein Handy hier sehe, du gehst auf Toilette und klaust mir mein Wasser und in der Zeit klaue ich dir dein Handy. Das kann ich kontrollieren. Mhm. Wenn ich mir ein Handy kaufe, habe ich aber keine Kontrolle darüber, was jetzt in diesem Handy verbaut ist.
Aber du weißt es ja vielleicht.
Ja, aber es ist auch schwierig, weil ich weiß ja unter Umständen nicht, ist es jetzt wirklich die Firma, wenn ich jetzt weiß, okay, Firma X hat massiv da irgendwelche Kinderarbeit, sklavenähnlich ausgebeutet, ausbeuterisch Sachen sich angeeignet, dann kann ich sagen, okay, ich kaufe mir ein Handy von einer anderen Firma. Mhm. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund ein Handy brauche, ja, was ja vielleicht jetzt aus weltlichen Gründen sein wird, vielleicht muss ich arbeiten oder sonst was, was will ich machen? Mhm. Ja, dann kann ich natürlich schon irgendwie so ein bisschen filtern, aber am Ende wird, jede Firma hat irgendwo eine Leiche im Keller. Ja, und von denen weiß ich dann vielleicht nichts. Das heißt, ich gehe dann eigentlich nur von was Offensichtlichem zu was Verstecken, was vielleicht auch richtig ist in dem Fall. Ne? Also es ist vielleicht ja auch eine objektiv mal gute Entscheidung, das zu machen. Aber was ich damit sagen will, ist, irgendwas ist immer außerhalb meiner Kontrolle. Ja. Ne? Es gibt, ich kann nur mein eigenes Verhalten kontrollieren. Was andere tun und was da reinfällt in Sachen, die ich dann bekomme, da habe ich keine Kontrolle drüber. Sollte ich natürlich Kenntnis erlangen, kann ich reagieren. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mein Handy mir gekauft habe und zwei Wochen später oder weiß nicht, ein halbes Jahr später kommt raus, die Firma hat massiv Steuern hinterzogen, was will ich machen? Unter Umständen nehmen die das ja nicht mehr zurück jetzt. Ja, und dann,
bestenfalls nicht wieder dort kaufen vielleicht.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Aber für die Handlung, die jetzt schon ausgeführt ist, die ist halt gelaufen in dem Fall.
Ja.
Darum muss man da auch mit sich selbst vielleicht immer so ein bisschen suave umgehen, sage ich mal, und sich auch ein bisschen
auch mal Mitgefühl mit sich
selbst. Mitgefühl mit sich selbst, genau.
Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig in diesem
Absolut. Aspekt. Ja.
Okay. Genau. Ich würde ganz gerne enden mit einem kleinen Zitat, was ich aus buddhadharma.de habe.
Okay.
Das würde ich ganz gerne vorlesen und dann beenden wir die Folge.
Alles klar.
Nichtgegebenes zu nehmen, das hat er aufgegeben. Dem Nehmen vom Nichtgegebenen widerstrebt sein ganzes Wesen. Gegebenes nur nimmt er, Gegebenes wartet er ab. Nicht diebisch gesinnt, rein gewordenen Herzens.
Ein bisschen Nirvana. Euer Podcast zu allen Themen rund um den Buddhismus im Alltag erscheint alle 14 Tage neu. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.